Neue Technologien eröffnen dem Wirtschaftsprüfer die Chance, Prüfung und Beratung von Unternehmen neu zu interpretieren. Der Fokus des Prüfers rückt von der reinen Ergebniskontrolle hin zum tiefen Einblick in Datenqualität und Analyse, mit echten Mehrwerten für Mandanten in der Daten- und Prozessoptimierung als auch IT-Sicherheit. Wie moderne Wirtschaftsprüfung funktioniert, darum soll es heute gehen. Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Andreas Rohde. Ich darf Sie heute herzlich begrüßen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Taxiert. Ich hoffe, wir genießen alle die spätsommerlichen Tage. Und vor diesem Hintergrund freue ich mich ganz besonders, dass wir ein Thema haben, bei dem ich zumindest heute wieder nicht ganz Heimspiel habe von der fachlichen Seite. Aber ich habe ja Verstärkung dabei, wie immer. Lieber Benno, ich bin froh, dass du an meiner Seite bist.
Ja, lieber Andreas, ich bin auch froh, dass wir wieder zusammen eine neue Folge aufnehmen dürfen. Und ja, bin sehr gespannt, wie du in das Thema der heutigen Folge einleiten wirst.
Ja, wir reden heute über Wirtschaftsprüfung. Also wir wissen alle, große Unternehmen müssen ihren Jahresabschluss prüfen lassen. Und da kommt ein Wirtschaftsprüfer ins Spiel. Wir reden heute darüber, wie moderne Abschlussprüfung aussieht, welche aktuellen Entwicklungen hier eine Rolle spielen und wie das auch für das Unternehmen Mehrwert stiften kann.
Ganz genau. Und als guter Wirtschaftsprüfer würde ich gleich noch eine Ergänzung anbringen wollen. Es sind nicht nur die großen Unternehmen, sondern tatsächlich auch die mittelgroßen Unternehmen, die ihre Abschlüsse prüfen lassen müssen. Und Stichwort moderne Abschlussprüfung. Wir werden heute über moderne, auch über neue Prüfungsstandards sprechen und eine Abkürzung, die wir, denke ich, heute immer wieder hören werden. Das sind die ISA, die International Standards on Auditing. Und wir werden gleich noch einiges darüber hören, warum diese internationalen Standards für uns auch in Deutschland inzwischen eine sehr große Bedeutung haben. Wir sind nicht alleine heute und auch wenn ich Wirtschaftsprüfer bin, würde ich mir nicht zutrauen, eine ganze Podcast-Folge alleine zum Thema Wirtschaftsprüfung mit dir gemeinsam zu absolvieren, Andreas. Deswegen haben wir uns wieder Verstärkung organisiert. Herzlich willkommen, Hagen Müller.
Lieber Benno, lieber Andreas, vielen Dank für die einleitenden Worte, für die Begrüßung und natürlich nochmal einen ganz herzlichen Dank über die Einladung, hier heute mit euch über das Thema Wirtschaftsprüfung sprechen zu dürfen. Ich habe mich über die Einladung sehr gefreut und freue mich jetzt sehr, in den nächsten Minuten mit euch über das Thema etwas zu plaudern. Wir werden jetzt nicht im Detail einsteigen in irgendwelche Prüfungsstandards, auch wenn wir die natürlich streifen werden, sondern Benno, Andreas, so habe ich euch verstanden, wir wollen ein bisschen uns mal zurücklehnen und in die Mandantenperspektive auch gehen, in die Perspektive unserer Kunden, was eben aus deren Sicht so auf die Personen zukommt mit den neuen Prüfungsstandards. Und ich bin jetzt sehr froh, mit euch da etwas drüber zu plaudern.
Ja, und ich habe ein bisschen deine Vorstellung unterschlagen. Das möchte ich hiermit gerne nachholen. Hagen Müller ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und Partner der DHPG und im Unterschied zu mir dann auch tatsächlich mit einem inhaltlichen und fachlichen Schwerpunkt auf dem Bereich der Wirtschaftsprüfung. Deswegen glauben wir, genau der richtige Ansprechpartner, um uns alle gemeinsam heute durch das Thema Abschlussprüfung und moderne Abschlussprüfung zu navigieren.
Ja, ich danke dir, lieber Benno, dass du das mit den großen Gesellschaften direkt so nochmal pointiert hast. Das ist genau das, wofür wir euch Wirtschaftsprüfer lieben. Ich hatte größere Unternehmen eigentlich erstmal ganz untechnisch gemeint, aber ich sehe schon, hier geht es ganz besonders um Präzision heute und das zahlt natürlich auf euren Berufsstand auch genau ein.
Ich hatte vermutet, dass dem Rechtsanwalt eine gewisse Präzision auch am Herzen liegt, deswegen habe ich es nochmal versucht klarzustellen, aber alles in Ordnung.
Ja, vielen Dank auch. Okay, dann lass uns doch einfach mal ins Thema einsteigen. Ist das okay für dich?
Für mich ist es absolut okay, Hagen, du bist auch bereit.
Sehr gerne, lasst uns loslegen.
Okay, wir haben gerade schon gehört, es gibt diese ISA, diese Standards. Worüber reden wir da eigentlich?
Ja, also wenn wir über die ISA reden, dann reden wir über die internationalen Prüfungsstandards, die aber ab dem Jahr 2023 auch in Deutschland anzuwenden sein werden. Das heißt, wir haben hier eine große Veränderung, die auf unseren Berufsstand der Wirtschaftsprüfer zukommt, die natürlich nicht bedeutet, dass wir jetzt komplett anders prüfen und sozusagen das ganze System jetzt von rechts nach links dreht, sondern diese Prüfungsstandards sind durchaus den aktuellen Prüfungsstandards schon sehr ähnlich, aber eben in einzelnen Punkten, auf die wir jetzt zu sprechen kommen werden, natürlich etwas anders. Vielleicht überlegt man sich erstmal, warum gibt es überhaupt neue Prüfungsstandards? Natürlich, wie bei allen gesetzlichen Regelungen, gibt es im Zeitbedarf immer die Notwendigkeit, Dinge mal zu aktualisieren. Und die internationalen Standards verfolgen da aus meiner Sicht zwei wesentliche Ziele. Einmal soll eine internationale Prüfungsmethodik eben hergestellt werden. Das heißt, Ein Prüfer aus den Niederlanden, ein Prüfer aus Polen soll eben mit einer gleichen Prüfungsmethodik arbeiten wie ein deutscher Prüfer. Das ist insbesondere bei Konzernabschlussprüfungen wichtig und von Vorteil. Und natürlich, das werden sich unsere Zuhörer auch schon denken können, die Modernisierung der Prozesse im Unternehmen, Stichwort IT, Stichwort Digitalisierung, führt eben natürlich auch zu einem Änderungsbedarf der Prüfungsstandards, sodass wir uns in Deutschland eben dazu entschieden haben, diese internationalen Standards mit deutschen Besonderheiten, die darin geregelt sind, anzuwenden und eben insbesondere diese beiden Ziele damit zu erfüllen.
Aber ich habe verstanden, es ist keine gesetzliche Grundlage, sondern es ist im Grunde eher sowas wie eine Selbstorganisation des Berufsstandes.
Völlig richtig, genau. Also die ISA entstehen nicht durch den Gesetzgeber. Es gibt also zum Beispiel im HGB nur rudimentäre Regelungen, wie eine Abschlussprüfung zu laufen hat. Und deswegen werden diese grundsätzlichen Regelungen aus dem HGB durch diese Prüfungsstandards konkretisiert. Also die Frage, wie muss ein Prüfer seinen Prüfungsbericht erstellen, wie muss er seine Prüfung planen, welche Schwerpunkte muss er in einer Prüfung setzen, welche Prüfungshandlungen hat er durchzuführen, die werden durch diese Prüfungsstandards verifiziert oder vorgegeben und haben für uns aber quasi Gesetzescharakter, weil sie eben die Grundsätze und ordnungsgemäße Abschlussprüfung definieren und auch gegenüber fremden Dritten immer der Maßstab sind, ob eine ordnungsgemäße Abschlussprüfung stattgefunden hat.
Ich arbeite schon wirklich sehr, sehr lange quasi Tür an Tür mit Wirtschaftsprüfern und ich habe immer wahrgenommen und gelernt, im Grunde ist es, du hast es gerade schon gesagt, quasi gesetzlich, ihr verhaltet euch dann berufsrechtlich konform und richtig, wenn ihr euch an die Standards haltet.
Ganz genau. Also die Standards sollen uns auch helfen, in Zweifelsfragen entscheiden zu können, welche Prüfungshandlungen sind notwendig, was muss ein Wirtschaftsprüfer tun, muss er zum Beispiel immer Bankbestätigungen einholen, um ein Beispiel zu nennen. Da gibt zum Beispiel einen Prüfungsstandard vor, in welchen Fällen er darauf verzichten darf. Aber eben von solchen allgemeinen Themen, wie ist eine Prüfung zu strukturieren, wo sind Prüfungsschwerpunkte zu setzen, mit welchen Risiken muss sich der Prüfer auseinandersetzen, bis hin zu solchen ganz konkreten Fragen, welche Prüfungshandlungen sind durchzuführen und wie sieht zum Beispiel ein Prüfungsbericht aus.
Und ich glaube, du hast das Thema Internationalisierung ja auch schon angesprochen, Hagen. In der Vergangenheit war es ja so, dass in Deutschland das Institut der Wirtschaftsprüfer die Prüfungsstandards gesetzt hat. In den letzten Jahren schon stark in Anlehnung an die internationalen Standards. Aber ich glaube, mit der unmittelbaren Anwendung der ISA machen wir da schon nochmal einen weiteren Schritt, gerade in den Fällen, du hast es angesprochen, Konzernabschlussprüfung. Wir haben Prüfer aus verschiedenen Ländern, die einzelne Teilbereiche prüfen, die gemeinsam das Prüfungsteam bilden, die untereinander kommunizieren müssen. Und da hilft es aus meiner Sicht sehr, wenn man da weltweit die gleiche Prüfersprache spricht und die gleichen Standards anwendet und wir auch in den Fällen, wo wir Abschlussprüfer des Konzerns sind, davon ausgehen können, dass die Prüfer der Tochtergesellschaften nach den gleichen Standards prüfen.
Qualitätssicherung ist offensichtlich ein Riesenthema dabei, ne? Und zwar einmal für den gesamten Berufsstand, aber eben auch innerhalb einer Prüfung, gerade du hast es gesagt, internationale Sachverhalte, wo ich eben sagen kann, ich weiß auch genau, dass der Prüfer bei der ausländischen Tochtergesellschaft eben ähnliche oder die gleichen, dieselben Standards verwendet wie ich auch.
Ja, und vielleicht noch eine Sache, die man noch zur Abgrenzung sagen sollte, weil wir sprechen über ISA, das klingt ein bisschen so ähnlich wie IAS oder IFRS. Ich glaube, es ist nochmal wichtig zu sagen, das hat auch nichts mit dem Rechnungslegungsstandard zu tun. Das heißt, die Prüfungsstandards gelten unabhängig davon, ob in dem jeweiligen Land nach internationalen Standards Rechnung gelegt wird, nach lokalem Recht oder nach dem Rechnungslegungsstandard des Mutterunternehmens. In allen Fällen gelten die gleichen Prüfungsgrundsätze. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu betonen.
Genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es ist, wie du völlig richtig sagst, völlig unabhängig davon, in welchem Rechnungslegungssystem ich mich bewege, ob es jetzt HGB ist oder die IFRS. Diese Prüfungsstandards sind unabhängig davon eben anzuwenden. Und auch der Punkt ist insoweit wichtig, die neuen Prüfungsstandards, die ISA, sind jetzt nicht einfach eine Übertragung ins Englische, also dass quasi man sagt, ein gleiches System wird jetzt in eine Internationalisierung geschoben. Es wird einfach nur das Gleiche jetzt im englischen Sprachgebrauch benutzt, sondern sie haben eben schon in einzelnen Punkten andere Schwerpunkte, andere Schwerpunktsetzungen. Deswegen ist es eben nicht nur eine Internationalisierung der Prüfungsstandards, sondern eben auch andere Themen, die stärker jetzt in den Vordergrund rücken.
Ja, du hast es schon gesagt, es ist mehr eine Akzentverschiebung als eine Revolution der Prüfungsstandards. Dann lass uns doch mal drüber sprechen, was ist neu? Welche neuen Akzente, welche neuen Schwerpunkte ergeben sich durch die neuen Standards?
Ja, also wenn wir über die neuen Standards reden und man sich auch mit Kolleginnen und Kollegen unterhält, dann fallen vor allem immer zwei Zahlenkombinationen, nämlich der ISA 315 und der ISA 540. Das sind eben zwei dieser Standards, die wir jetzt in Deutschland anzuwenden haben. Der ISA 315, ganz stark zusammengefasst, regelt eben, wie ein Abschlussprüfer eine Risikobeurteilung durchzuführen hat, mit welchen Themen er sich auseinanderzusetzen hat, wie er das zu dokumentieren hat. Das ist eben der grundlegende Standard, den wir Wirtschaftsprüfer beachten müssen, der in einigen Punkten das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, etwas stärker pointiert und fokussiert. Und der zweite Standard, über den aktuell sehr viel gesprochen wird, ist der ISA 540. Dieser beschäftigt sich mit der Prüfung von geschätzten Werten. Das klingt erstmal nach einem sehr isolierten Thema, aber wir werden, denke ich, gleich auch noch darauf zu sprechen kommen, dass dieser Standard eben eine große Bedeutung hat, weil die geschätzten Werte im Jahresabschluss ja eine große Bedeutung haben und deswegen, und daran erkennt man eben so die Fortentwicklung der Standards, der Standardsetter einen stärkeren Fokus darauf legt, dass sich der Abschlussprüfer neben der Risikobeurteilung noch stärker eben dann auch im Bereich der geschätzten Werte mit auseinandersetzt.
Ja, dann lass uns vielleicht mal mit der Risikobeurteilung einsteigen, weil das ja der Standard ist, der sich im Grunde durch den gesamten Prüfungsprozess zieht und der auch ganz am Anfang bei Auftragsannahme und bei Prüfungsplanung schon eine große Rolle spielt. Kann man in wenigen Sätzen sagen, was im ISA 315 neu ist und was die wesentlichen Aussagen sind, die die Prüfer zu beachten haben?
Ja, das kann ich zumindest mal probieren. Also genau wie auch der vorherige Standard beschäftigt sich der ISA 315 in der neuen Fassung mit dem sogenannten risikoorientierten Prüfungsansatz. Was heißt risikoorientierter Prüfungsansatz? Er schreibt uns eben vor, dass wir uns im konkreten Prüfungsmandat mit den tatsächlichen Risiken des Mandats auseinandersetzen sollen. Also eben nicht, wie vielleicht auch so ein bisschen das Klischee des Abschlussprüfers ist, von oben links in der Bilanz nach unten rechts die Bilanz durchzuprüfen, Belege einzufordern und einfach
Häkchen zu machen.
Genau, das ist ja nach wie vor ein Klischee, was immer noch in der Welt existiert, sondern eben, dass wir uns mit dem konkreten Fall auseinandersetzen müssen. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt. Was heißt das konkret? Also auch wie in der Vergangenheit, aber eben nochmal mit einem stärkeren Fokus werden wir uns mit dem wirtschaftlichen Umfeld auseinandersetzen des Mandanten. Wir werden uns mit der Branchensituation auseinandersetzen, aber eben nicht auf einer oberflächlichen Ebene, weil wir auch als Abschlussprüfer gar nicht den Anspruch haben, jetzt innerhalb von wenigen Tagen, wo wir vor Ort beim Mandanten sind, die Branche jetzt in jeder ihrer Feinheit zu verstehen, sondern wir wollen eben herauskristallisieren, was sind die Spezifika einer Branche, was sind spezielle Risiken, also ob es zum Beispiel jetzt Themen gibt im Bereich des Vorratsvermögens, weil bestimmte Vorräte in einer Branche unter Preisdruck geraten oder dass bestimmte Themen auf die Unternehmen zukommen, die vielleicht zur Rückstellung führen. Also immer mit dem Gedanken, was kann vom wirtschaftlichen Umfeld sich auf die Bilanz auswirken und mit den Themen wollen wir uns dann schwerpunktmäßig beschäftigen. Darüber hinaus natürlich auch mit der Organisation. Das sind ganz grundsätzliche Sachen. Wir werden natürlich uns weiter damit auseinandersetzen, welche Tochtergesellschaften hat zum Beispiel ein Konzern, befinden die sich in bestimmten Situationen, in bestimmten Umfeld, zum Beispiel in einem Land, was jetzt besondere Problematiken hat. Und dann natürlich auch, wie in der Vergangenheit, das Thema nahestehende Personen. Zu wem steht so ein Unternehmen im Austausch? Sind da bestimmte Geschäftsbeziehungen, die hier besondere Aufmerksamkeit bedeuten? Das heißt, wir werden uns sehr intensiv mit dem Unternehmen beschäftigen, vielleicht noch eine Stufe weiter als in der Vergangenheit, aber eben nicht, um das Unternehmen zu durchleuchten, sondern immer darauf abgeleitet, dass wir schauen, welche Themen könnten sich auf den Jahresabschluss auswirken, um da dann eben ganz zielorientiert unseren Fokus in der Abschlussprüfung darauf zu legen.
Und ich glaube, das Thema Wesentlichkeit spielt da auch eine ganz entscheidende Rolle. Ich habe verstanden, dass der Standard bisher schon, aber vielleicht in Zukunft noch ein bisschen pointierter, uns die Möglichkeit gibt, tatsächlich uns auch als Prüfer zu fokussieren auf die wesentlichen Themenfelder, Prüffelder und Risiken und andere eben auch auszublenden, wenn wir sagen, für das konkrete Unternehmen, für das konkrete Geschäftsmodell spielt es vielleicht nur eine untergeordnete Rolle. Das heißt, es ist auch nach meinem Verständnis kein One-Size-Fits-All-Ansatz, sondern es bietet dem Prüfer ganz viel Gelegenheit, im Rahmen seines prüferischen Ermessens Schwerpunkte zu setzen, Dinge für wesentlich oder auch nicht wesentlich zu beurteilen und die Prüfung auch im Umfang zu skalieren. Also die mittelgroße GmbH, die soeben prüfungspflichtig geworden ist, wird regelmäßig anders geprüft, auch von der Intensität her anders geprüft, als der Konzern, die Unternehmensgruppe mit mehreren 100 Millionen Umsatz.
Ganz genau. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, weil wenn man sich vor Augen führt oder den Grundsatz sich vor Augen hält, der Wirtschaftsprüfer muss noch intensiver, noch fokussierter, noch breiter sich mit dem Unternehmen auseinandersetzen, könnte man erstmal denken, oh Gott, ich bin die mittelgroße GmbH, ich bin gerade so prüfungspflichtig, jetzt kommt der Wirtschaftsprüfer in der neuen Prüfungssaison mit einem riesen Katalog an neuen Themen auf mich zu. Das wird in der Tendenz so sein, aber natürlich können die Wirtschaftsprüfer das fokussieren oder skalieren, wie wir es auch nennen, dass wir eben sagen, alles, was der Prüfungsstandard hier fordert, kann ich reduzieren auf den notwendigen Umfang, das einzelne Mandat, das einzelne Unternehmen eben beinhaltet. Also da können wir so ein bisschen die Sorge reduzieren, dass wir unsere Mandanten jetzt mit neuen Anforderungen erschlagen werden, sondern der Prüfungsstandard ist nach wie vor eben darauf reduzierbar, was tatsächlich das einzelne Mandat fordert, aber eben vielleicht die Themen, die in der Vergangenheit besprochen werden, noch etwas tiefergehend analysiert.
Die Abschlussprüfung ist ja in den letzten Jahren deutlich technischer geworden. Das heißt, wir haben uns immer stärker mit IT-Prüfungen beschäftigt. Die Auseinandersetzung auch mit den IT-Systemen des Mandanten ist immer mehr in den Vordergrund gerückt. Was sagen die Standards zum Thema Prüfung und IT oder Prüfung der IT?
Das ist in der Tat eine sehr spannende Frage, weil eine Auffälligkeit besteht definitiv im Vergleich der alten Prüfungsstandards und der neuen. Es gibt nämlich keinen Prüfungsstandard mehr, der sich mit dem Thema direkt mit der IT auseinandersetzt. Jetzt könnte man denken, die neuen Standards haben das Thema ad acta gelegt. Dem ist aber nicht so. Sie haben nämlich den Prüfungsstandard, den wir früher hatten, speziell zum Thema der IT-Prüfung, in diesen ISA 315 integriert, woran man eben auch erkennt, dass der Standardsetter gesagt hat, es gibt keine Abschlussprüfung mehr ohne IT. Nicht um irgendwie modern zu sein, sondern weil einfach erkannt wurde, jedes prüfungspflichtige Unternehmen ist durch IT durchdrungen. Man kann heutzutage keinen Jahresabschluss mehr erstellen, ohne IT zu verwenden. Deswegen wird das Thema IT noch stärker integriert in den Prüfungsansatz. Es ist kein losgelöstes Thema mehr innerhalb der Abschlussprüfung, sondern es ist integraler Bestandteil davon. Was heißt das jetzt für unsere Mandanten? Es wird eben bedeuten, dass, wie es vielleicht in der Vergangenheit war, dass man mit einem Abschlussprüfer zu tun hatte, mit seinem Prüfungsteam. Und daneben gab es dann den IT-Systemprüfer oder wie auch immer er sich nennt, der mehr oder weniger losgelöst vom Jahresabschlussprüfer seine Prüfungshandlung durchgeführt hat. Das wächst jetzt viel stärker zusammen. Das ist eben einmal bedingt durch die Tatsache, dass IT- und Jahresabschlusserstellungsthemen eng miteinander verbunden sind, aber soll eben auch sicherstellen, dass nicht zwei Personen hier unabhängig voneinander prüfen. Und ich denke, das kann auch einen Mehrwert für den Mandanten liefern, weil eben jetzt das, was der Abschlussprüfer tut, noch viel stärker darauf abgestimmt ist, was der IT-Prüfer tut und umgekehrt. Und eben die IT-Prüfung nicht mehr ihrer selbst willen geschieht, sondern eben, und ich denke, das ist auch wichtig für die Unternehmensleiterinnen und Leiter, dass man eben auch so ein bisschen aus der Perspektive eines fremden Dritten schaut, ob die IT-Prozesse funktionieren, eben ganz besonders im Hinblick auf die Rechnungslegungsprozesse, also dass eben ein Berechtigungskonzept zum Beispiel sinnvoll ist. Und ich denke, das ist ja durchaus spannend, auch für den einen oder anderen Unternehmer, Unternehmerin, hier eben den Blick von außen zu haben, ob die IT-Prozesse, die ja auch über die Jahre gewachsen sind, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch so ein bisschen unkoordiniertes Wachstum hatten, dass da dann eben ein Prüfer drauf schaut und eben schaut, hier eure Schnittstelle funktioniert vielleicht nicht ordnungsgemäß, das Berechtigungskonzept ist vielleicht nicht ganz üblich, sodass hier eben das Thema IT-Prüfung noch stärker in den Fokus rückt, aber eben auch für die Unternehmen nochmal die Chance bietet, hier einen Eindruck von außen zu bekommen.
Ja, aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, weil es uns Wirtschaftsprüfern vor Augen führt, aber auch den Mandanten vor Augen führt, dass beides nur zusammen denkbar ist, dass die materiell-rechtliche Prüfung der Ordnungsmäßigkeit und der Richtigkeit der Rechnungslegung eigentlich nur dann möglich ist, wenn wir uns in dem Zuge auch sozusagen mit den technischen Kontrollen beschäftigen, große Datenmengen analysieren, nur mit technischer Unterstützung können wir als Prüfer überhaupt unser Prüfungsurteil abgeben oder unsere Prüfungsurteile abgeben. Und dass das in den Standards nochmal deutlich gemacht wird, sehe ich ausgesprochen positiv und ist, glaube ich, auch ein gewisses Learning aus der Vergangenheit, in der, wie du es beschrieben hast, die klassische Abschlussprüfung und die IT-Prüfung eher ein bisschen nebenher gelaufen sind, als wirklich miteinander verzahnt. Und genau dazu passt auch ein kurzer Erfahrungsbericht, den unser Kollege Fabrice Vogt, IT-Prüfer bei der DRPG, aus der Praxis der IT-Prüfung geben kann.
Einer der größten Knackpunkte, die uns in der IT-Prüfung begegnen, sind zum Beispiel mangelhafte Berechtigungskonzepte und deren Management. So kommt es regelmäßig vor, dass Beschäftigte noch einen aktiven User im System besitzen, obwohl sie schon lange aus dem Unternehmen ausgeschieden sind. Weiterhin identifizieren wir immer wieder Systeme mit einer weitreichenden Vergabe von kritischen Berechtigungen. Die ersten Stolpersteine treten bereits bei der Anmeldung der Beschäftigten im System auf. So liegt häufig keine Passwortrichtlinie für das Unternehmen vor. Dies birgt ein großes Sicherheits- und Angriffsrisiko. Diese Mängel sind oftmals Ursache für nicht ordnungsgemäße Buchungen oder gar Verstöße gegen Vorgaben aus dem Datenschutz, dem Handelsrecht sowie dem Steuerrecht.
Ganz genau. Heißt dann aber auch, dass sich so ein bisschen die Art der Prüfung dahingehend verändert, dass wir uns vielleicht auch stärker mit anderen Personen im Unternehmen auseinandersetzen wollen. Es ist ja bekannt aus Abschlussprüfungen, dass wir vor allem in Interviews versuchen, unsere Erkenntnisse zu gewinnen, versuchen, Prozesse aufzunehmen, Verständnis für Prozesse zu entwickeln. Das werden wir auch in der kommenden Prüfungssaison machen. Also eben ganz klassische Prozesse. Eine Rechnung kommt ins Unternehmen rein. Wie wird die freigegeben? Wie wird die verbucht? Das sind eben Themen, mit denen wir uns auch in Zukunft beschäftigen werden. Aber, und daran wird es ja nochmal ganz deutlich, diese Prozesse, die früher vielleicht auf Papierbasis mit einem Stempel und einer händischen Verbuchung gelaufen sind, sind inzwischen bei immer mehr Unternehmen durch IT gedrungen. Dokumente werden eingescannt, von einem System vorerfasst, durch eine Erkennung in einem Vorsystem. Und das sind eben Dinge, die wir auch als Wirtschaftsprüfer jetzt verstehen müssen, die wir beurteilen müssen, was eben dann auch für die Unternehmen bedeutet. Wir werden vielleicht auch jetzt öfter mal mit einem Leiter IT sprechen, mit Personen im Unternehmen, die für diese Prozesse verantwortlich sind und vielleicht etwas weniger mit dem Leiter Rechnungswesen.
Ja, du hast es angesprochen, Hagen. Interviews sind sicherlich nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der Prüfung und eine wichtige Informationsquelle für uns als Prüfer. Wir sollten nicht ganz verschweigen, dass das Thema Dokumentation, also auch Verschriftlichung bestimmter Prozesse eher noch bedeutender wird, als das in der Vergangenheit der Fall war.
Ganz genau. Also natürlich können wir das in Interviewform aufnehmen, aber und wir denken da auch so ein bisschen in einer anderen Sphäre, weil wenn wir darüber sprechen, dass der Wirtschaftsprüfer Prozesse aufnimmt, Prozesse beurteilt, dann kommt man ja vielleicht auch auf dieses in sich steuerliche Thema der steuerlichen Verfahrensdokumentation. Das sind ja ganz ähnliche Themen, mit denen wir uns da beschäftigen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Motivation, sich als Unternehmen nochmal mit dem Thema auseinanderzusetzen oder beziehungsweise auch diese Phase der Prüfung zu nutzen. Weil wenn man eben einem Prüfer, einem fremden Dritten erklärt, wie zum Beispiel so ein Rechnungseingangsprozess oder auch ein Rechnungserstellungsprozess funktioniert, dann ist man ja schon sehr weit dabei, seine steuerliche Verfahrensdokumentation zu erstellen oder die eben auf Stand zu halten. Und das ist, denke ich, immer eine gute Möglichkeit, diese Thematik dann doppelt zu nutzen. Einmal, um dem Wirtschaftsprüfer alle Fragen zu beantworten und dann hier eine Einschätzung des Prüfers zu erhalten, aber eben auch für steuerliche Zwecke und damit auch für interne Zwecke die Verfahrensdokumentation auf Stand zu halten.
Ja, es sind ja zwei Dinge. Zum einen geht es, glaube ich, darum, und da ist vielleicht die Situation Wirtschaftsprüfung und steuerliche Betriebsprüfung ähnlich, einem externen Dritten die Möglichkeit zu geben, in angemessener Zeit die Prozesse zu verstehen und auch wirklich zu verstehen, wie kommt es sozusagen vom Geschäftsvorfall, vom Beleg zur Verbuchung und zur Darstellung im Jahresabschluss in der Rechnungslegung. Und zum Zweiten, glaube ich, haben wir alle die Erfahrung gemacht, wenn die Unternehmen ihre Prozesse systematisch aufnehmen und dokumentieren, dass sich daraus auch immer mal wieder stetige Verbesserungen ergeben und dass man eben auch selber als Unternehmen erkennt, an der Stelle tue ich mich gerade mit der Dokumentation auch deswegen schwer, weil meine Prozesse vielleicht noch nicht 100% optimal sind und kann vielleicht an der Stelle nochmal nachsteuern.
Ganz genau. Also das ist eben auch unser Ziel, so ein Unternehmen jetzt nicht wie eine Behörde, wie es ja eben der Betriebsprüfer ist, zu prüfen, um dann zu einem Prüfungsurteil zu kommen und dann quasi in der Amtsstube ein Ergebnis zu schaffen, sondern auch so eine Dokumentation, die wir erstellen, dann unserem Mandanten zur Verfügung zu stellen, die er dann auch für eigene Zwecke weiterverwenden kann. Wenn wir über Dokumentation reden, Benno, dann denke ich, ist noch ein Thema, was wir schon mal angeschnitten hatten, nämlich das Thema der Schätzwerte. Wir hatten ja eingangs festgestellt, dass es neben diesem ISA 315, der sich mit der Risikobeurteilung auseinandersetzt, es auch einen zweiten wichtigen überarbeiteten Standard gibt, den ISA 540, der sich mit der Prüfung von geschätzten Werten auseinandersetzt. Das sind ja Themen, die wir natürlich auch in der Vergangenheit schon hatten, mit denen wir uns in der Vergangenheit auch schon auseinandergesetzt haben. Was sind das für Themen? Geschätzte Werte meint am Ende nichts anderes als alle Themen im Abschluss, denen jetzt kein Beleg zugrunde liegt, die nicht auf den Cent genau bestimmt werden können, sondern, wie der Name eben schon erahnen lässt, die geschätzt werden mussten. Wir denken da vor allem an die Rückstellung. Wir können denken an die Bewertung von Finanzanlagen, die vielleicht jetzt nicht klar bewertet werden können durch einen Börsenkurs oder dergleichen. Wir denken an die Vorräte, die ja an Wert verlieren können oder die sonstige Art und Weise durch Bewertungsveränderungen berührt sind. Da werden wir Prüfer definitiv einen Schwerpunkt drauflegen in den kommenden Abschlussprüfungen. Und weil wir ja nicht in der Lage sind, als Außenstehender jetzt quasi per Hand auflegen zu beurteilen, ob diese Bewertung richtig ist, werden wir hier auch auf die Dokumentation der Unternehmen abstellen müssen. Da Das heißt, hier wird die Erwartungshaltung des Abschlussprüfers sein, dass eben diese Schätzthemen, die im Rahmen der Jahresabschlusserstellung durch den Mandanten durchgeführt werden, dokumentiert sind und dann eben auch für einen fremden Dritten nachvollziehbar ist.
Wollen wir das mal vielleicht an einem Beispiel etwas plastischer machen?
Gerne. Also ich denke, ein klassisches Beispiel sind immer die Rückstellungen. Und hier kann es ja zum Beispiel mal sein, dass es eine rechtliche Auseinandersetzung gibt. Man wurde verklagt, aus welchem Grund auch immer. Dann sind wir ganz schnell in diesen klassischen Themen sonstige Rückstellungen. Es besteht ein Prozessrisiko, es müssen Anwälte bezahlt werden. Und da sind wir in einem Bereich, wo diese Kosten nicht auf den Cent genau definierbar sind und der Unternehmer, die Unternehmerin eben eine Rückstellung schätzen muss. Das haben wir in der Vergangenheit getan und hier fordern eben uns die Standards auf, eben diesen Schätzungsprozess nachvollziehbar zu machen. Das klingt jetzt erstmal wieder nach Mehraufwand für denjenigen, der diese Schätzung durchführt, stellt aber auch sicher, dass eben so ein Prozess der Schätzung im Nachgang nachvollziehbar ist, indem man eben definiert, welche Methodiken liegen dieser Bewertung zugrunde, welche Annahmen wurden zum Beispiel getroffen. Also im konkreten Beispiel besteht die Annahme, dass man der Meinung ist, in einem juristischen Prozess wahrscheinlich nicht zu unterliegen, aber eben bewertet, es könnte mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit doch zu einer Situation kommen, wo man eine Zahlung leisten muss, wo man einen Prozess führen muss, wo man Prozesskosten bezahlen muss. Und das sind eben Dinge, die eingeschätzt werden von Unternehmen und die Einschätzung erfolgt auch nie durch den Abschlussprüfer, weil wer weiß es besser als der Unternehmer selbst, sodass wir hier eher immer nachvollziehen wollen, wie ist man eben auf diese Werte gekommen. Und das stellt dann eben aber auch sicher, dass dieser Prozess transparent ist, nachvollziehbar ist und man sich dann auch in einem Jahr später eben darauf stützen kann, wie man eben auf diese Bewertung gekommen ist.
Ja, es kommt ja noch ein Aspekt dazu. Du hast gerade ein paar Anwendungsfälle genannt und es sind ja vor allen Dingen die Sachverhalte, die jetzt vielleicht gerade keine Massenvorgänge sind. Es ist nicht die Verbuchung von Umsatzerlösen, es ist nicht die Verbuchung von Eingangsrechnungen, es ist nicht das Anlagenbuch, in dem regelmäßig Schätzungen erforderlich sind, sondern es sind eben Sondersachverhalte. Und da, glaube ich, ist es auch nochmal eine wichtige Botschaft, dass das geprüfte Unternehmen zunächst mal auch zu jedem Bilanzstichtag eine solche Einschätzung vornehmen muss. Und das betrifft Rückstellungen, ganz konkrete Risiken, betrifft aber eben zum Beispiel auch, du hast es gesagt, Finanzanlagen, Beteiligungen beispielsweise, Anteile an Tochtergesellschaften. Auch hier haben wir die Situation, dass zu jedem Bilanzstichtag zumindest mal eine Schätzung des beizulegenden Wertes abzugeben ist, ein Abgleich mit dem Buchwert stattfinden muss. Das muss nicht jedes Jahr in allen Fällen eine vollumfängliche Unternehmensbewertung sein, aber zumindest mal dann, wenn bestimmte Anzeichen dafür bestehen, dass eine Wertminderung eingetreten sein könnte, dann muss der Unternehmer genauer hinschauen, dann müssen wir auch als Prüfer genauer hinschauen.
Ganz genau. Und da schließt sich dann auch so ein bisschen der Kreis aus meiner Sicht bei dem Thema, was wird sich in Zukunft vielleicht ein bisschen ändern? Du hast erwähnt die Anlagenbuchhaltung. Prüfungen haben sich in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen dadurch ausgezeichnet, dass der Prüfer mit seinem Team erstmal losgelegt hat, Anlagenzugänge zu prüfen. Meistens gab es ja keine großen Feststellungen und wenn, dann waren es eher geringfügige Feststellungen. Und das rutscht jetzt so ein bisschen in den Hintergrund. Da gibt uns eben der Standard auch die Möglichkeit, bei diesen Themen weniger zu prüfen und uns dann eben in der verbleibenden Zeit eher auf diese Themen zu fokussieren, aber eben dann auch auf einer Ebene, dass wir verstanden haben, woran hat sich das Unternehmen hier beteiligt, in welchem wirtschaftlichen Umfeld befindet sich zum Beispiel diese Tochtergesellschaft. Also dass wir hier wirklich einen Schwerpunkt drauf legen auf die kritischen Sachen. Und aber auf der anderen Seite eben dann auf den Themen, die gut laufen, die durch ein IT-System laufen, wo es verschiedene Kontrollen auf Ebene des Mandanten gibt, dass wir uns darauf stützen können und hier eben auf diese klassischen Jahresabschlusserstellungsthemen fokussieren können.
Ich glaube, unser Gespräch ist heute total geeignet, mit dem klassischen Klischee aufzuräumen, dass der Wirtschaftsprüfer schaut, ob der Kassenbestand richtig ist, ob die Rückstellungen richtig berechnet sind. Also ich nehme auch heute nochmal ganz deutlich wahr, es ist eben viel mehr. Der Wirtschaftsprüfer, wenn er das alles so macht, wie wir das jetzt gerade besprochen haben, dann hat er sich mit dem Umfeld beschäftigt, mit dem Geschäftsmodell, mit den Risiken des Unternehmens, mit der Organisation. Das heißt, er ist auch eigentlich der ideale Gesprächspartner, der ideale Sparringspartner für den Unternehmer an der Stelle. Und das müsste doch eigentlich eine Gesprächsatmosphäre, eine Beratungssituation provozieren, sage ich mal, die total genutzt werden kann, auch vom Unternehmen.
Absolut, absolut. Es ist ja nicht nur unser Anspruch, die Prüfungsstandards in perfekter Art und Weise zu erfüllen, sondern gerade auch im mittelständischen Umfeld, bei der eingangs zitierten mittelgroßen GmbH, die vielleicht diese ganzen internen Überwachungsprozesse nicht hat, die keine interne Revision hat, die kein ausgeprägtes Controlling hat, dass wir da einerseits eben in gewisser Weise den Jahresabschluss überwachen, die Richtigkeit des Jahresabschlusses herstellen, aber eben weil wir uns auch zumindest punktuell sehr intensiv mit einzelnen Themen auseinandersetzen und als Abschlussprüfer eben auch immer den Quervergleich haben. Es ist ja nicht nur das eine Unternehmen, was wir in einem Jahr prüfen, sondern es sind 10, 20, 30 Unternehmen, die alle ihre Eigenheiten haben. Dann eben aber auch als Berater auf Augenhöhe, wie es so schön heißt, zur Verfügung stehen, um eben auch zu sagen, wie sind einzelne Prozesse in anderen Unternehmen aufgebaut. Also da ist es durchaus auch unser Ziel, diesen Quervergleich anbieten zu können und eben auch nicht nur derjenige zu sein, der jetzt hier den Jahresabschluss von oben bis unten durchprüft und nach Fehlern sucht, sondern eben auch hier mit guten Hinweisen im Rahmen einer Jahresabschlussprüfung auf den Unternehmen, auf die Unternehmerin zugeht.
Ja, ich glaube, da sind wir an einem ganz wichtigen Punkt, denn eines darf man sicherlich nicht verschweigen. Du hast die neuen Standards vorgestellt. Das Ganze geht durchaus einher mit einer intensiveren Prüfungstätigkeit, auch mit einer intensiveren Dokumentation. Das heißt, sowohl auf Seiten des geprüften Unternehmens als auch auf Seiten der Abschlussprüfer wird sich der Aufwand tendenziell erhöhen. Es wird mehr zu dokumentieren sein. Das betrifft uns, wir kennen das schon, aber es betrifft eben auch die geprüften Unternehmen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, geht es darum, aus dem, was geprüft werden muss, sinnvollerweise geprüft werden muss, was dokumentiert werden muss, auch Nutzen zu ziehen. Und vielleicht darf ich das noch einmal anbringen. Du hast eben das Stichwort interne Revision genannt. Viele Unternehmen, gerade im Mittelstand, gerade die Familienunternehmen, leisten sich nicht unbedingt eine eigene interne Revision als Stabsstelle im Unternehmen. Das heißt, ich bekomme auch immer wieder das Feedback von Mandanten, naja, ihr als Wirtschaftsprüfer seid doch eine externe Instanz, die von außen auf unsere Bücher, auf unsere Prozesse schaut. Wir sind keine externe, interne Revision. Da müssen wir auch, glaube ich, ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben. Aber wir haben natürlich schon einen Blick von außen. Wir haben die Vergleichsmöglichkeiten und wir können schon, wenn das gewünscht ist, auch, glaube ich, Hinweise geben, wie Unternehmen Prozesse nochmal verbessern können. Jenseits der Frage Ordnungsmäßigkeit oder nicht, die ist ja in vielen Fällen durchaus gegeben. Und trotzdem sehen wir auch immer mal wieder, dass man Dinge noch besser machen kann, dass Optimierungspotenzial besteht. Und ich glaube schon, dass wir auch als Abschlussprüfer, wenn wir uns mit den Prozessen und den Risiken noch intensiver beschäftigen, eben auch, du hast es gesagt, auf Augenhöhe, noch besserer Sparingspartner sind, um auch intern Prozessverbesserungen anzustoßen, wenn das vom Unternehmen gewollt ist.
Absolut. Und da finden wir dann auch wieder das Thema IT-Prüfung wieder. Hier gilt es ja nochmal im ganz Besonderen. Wir haben viele Mandate, die in Umstellungsprozessen sind, wo neue, moderne ERP-Software eingeführt wird, wo Prozesse digitalisiert werden. Und das ist ja für jedes Unternehmen immer sehr individuell, sehr spezifisch. Es gibt da nicht den Baukasten, den man im Internet bestellen kann, der dann auf jedes Unternehmen passt, sondern da kann man, denke ich, auch sehr gut die Phase, die Zeit mit dem Abschlussprüfer nutzen. Wie lösen es denn andere Unternehmen? Weil wir eben, ich hatte das schon gesagt, einen sehr guten Quervergleich haben, weil wir eben Unternehmen aus verschiedenen Branchen prüfen, mit verschiedenen Größen, aber oft ja diese ganz grundsätzlichen Themen, wie will ich einen Rechnungseingangsprozess organisieren, sehr gleich sind und eben mit veränderter IT sich auseinandersetzen. Und das ist natürlich auch unser Anspruch, da eben den Mandanten nicht nur mit Fragelisten zu überhäufen und dann am Ende zu sagen, ob der Prozess gut oder falsch ist, sondern eben hier auch einen Mehrwert zu liefern, zu beurteilen, Hinweise zu geben, Verbesserungshinweise zu geben, weil das ist auch ganz klar, niemand muss sich jetzt Sorgen machen, nur aufgrund der ISA vielleicht keinen Bestätigungsvermerk mehr zu erhalten. Die Schwerpunkte sind andere, aber die Kriterien sind jetzt grundsätzlich keine anderen. Das heißt, wenn wir in so einer Prozessaufnahme feststellen, dass ein Berechtigungskonzept jetzt vielleicht zu weitgehend ist, wird es jetzt nicht sein, dass wir deswegen den Bestätigungsvermerk einschränken müssen. Ganz im Gegenteil, wir können als Prüfer dann mit dieser Thematik umgehen und geben das dann eher als Hinweise hin für die Unternehmen, darüber nachzudenken, ob an dieser Stelle vielleicht punktuell der Prozess verändert werden soll. Also quasi wie ein Dritter, der auf die Prozesse raufkommt und mit Erfahrung und Sachverstand diese Prozesse beurteilen kann.
Ja, lieber Hagen, ganz herzlichen Dank dafür, dass du uns diesen sehr fundierten Überblick gegeben hast. Was ändert sich eigentlich durch die International Standards on Auditing im Bereich der Abschlussprüfung? Und ich glaube, das war auch genau der richtige Zeitpunkt, zu dem wir darüber sprechen, weil du hast es eingangs erwähnt, die neuen Standards gelten für die Prüfung des Geschäftsjahres 2023. Und das sind ja genau die Prüfungen, die regelmäßig jetzt im Herbst mit Vorprüfungen häufig beginnen und wo wir uns über die Prüfungsplanung, Risikoeinschätzung gemeinsam mit dem Mandanten jetzt Gedanken machen müssen und machen. Und ich glaube, wir dürfen auch erwähnen, dass wir uns intern ja sehr intensiv auf die Anwendung der ISA vorbereitet haben, Mitarbeiter geschult haben, uns auch softwaremäßig nochmal darauf vorbereitet haben. und eben häufig auch das Ganze im Dialog mit dem Mandanten, sodass hoffentlich alle Beteiligten wissen, was in der ja, jetzt anstehenden Prüfungssaison auf sie zukommt. Ja, Andreas, ich schaue mal in deine Richtung. War der heutige Podcast geeignet, um deine Sympathien für die Abschlussprüfung zu erhöhen?
Ja, unbedingt. Ich bin wirklich begeistert, weil ich glaube, wir alle wahrnehmen müssen, dass Wirtschaftsprüfung eben nicht nur als notwendiges Übel zu begreifen ist oder kommt der Wirtschaftsprüfer und ich brauche den Bestätigungsvermerk irgendwie, sondern dass es eigentlich angezeigt ist, das als Chance zu begreifen, dass da jemand ist, der mal auf das gesamte Unternehmen, auf das Umfeld, auf den Jahresabschlusserstellungsprozess draufzuschauen, aber eben auch auf die gesamte Organisation draufzuschauen und als kompetenter Gesprächspartner da auch wirklich einen Mehrwert zu generieren.
Ja, Hagen, du siehst, das Ziel ist jedenfalls erreicht. Andreas ist voll überzeugt, dass Wirtschaftsprüfung sinnstiftende und nutzenbringende Tätigkeit ist. Und wenn wir Andreas davon überzeugt haben, dann wird es vielleicht auch noch bei dem einen oder anderen Hörer und der einen oder anderen Hörerin so sein.
Was nimmst du denn mit, Benno?
Ich nehme mit, dass ich doch nicht alle neuen Standards lesen muss, weil Hagen heute schon ganz viel von dem erzählt und wiedergegeben hat, was dort drin steht. Aber ich nehme vor allen Dingen mit, dass wir, denke ich, als Wirtschaftsprüfer auf einem sehr sinnvollen und sehr notwendigen Weg sind, nämlich Abschlussprüfungen moderner zu machen, uns an veränderte Geschäftsmodelle, verändertes wirtschaftliches Umfeld, aber vor allen Dingen auch an andere Prozesse im Unternehmen anzupassen. Und der Weg ist ja nicht zu Ende, weil jetzt die ISA in Deutschland und in allen anderen Ländern eingeführt werden, sondern, ich glaube, Hagen, du hast es eingangs erwähnt, das ist ein System, was sich ständig weiterentwickelt. Da wird es nicht alle 5, alle 10 Jahre ein neues Gesetzespaket geben, sondern wir werden punktuell Änderungen, Weiterentwicklungen an allen Stellen sehen und wir werden uns sicherlich auch im Rahmen der Prüfung und ISA zeitnah mit Themen wie KI beschäftigen müssen. Also ich glaube, wir werden auch im Rahmen dieser Podcast-Folgen nochmal häufiger die Gelegenheit haben, über Weiterentwicklung und Modernisierung von Abschlussprüfungen zu sprechen. Wenn du Zeit und Lust hast, Hagen, laden wir dich auch gerne wieder dazu ein.
Das Angebot nehme ich jetzt schon gerne an. Vielen Dank, Benno. Vielen Dank, Andreas. Ja, es hat mir viel Freude bereitet, so ein bisschen zu philosophieren über die neuen Prüfungsstandards und bin natürlich froh, euch beide hier überzeugt zu haben, dass das spannende Entwicklungen sind und auch positive Veränderungen vielleicht auf den Ablauf einer Prüfung haben wird. Wenn wir es vielleicht noch ein bisschen zusammenfassen, kann ich auch sagen, auch für unsere Zuhörer, keiner braucht jetzt Sorge zu haben, dass die Abschlussprüfung komplett anders läuft. Vieles wird gleich sein. Die eine oder andere Sache, die sich für uns konkret verändern wird, werden unsere Mandanten vielleicht auch gar nicht direkt mitbekommen. Aber ich denke, man kann schon sagen, dass wir hier nochmal eine Veränderung angestoßen haben, um eben diese modernen Themen jetzt noch stärker in die Abschlussprüfung zu integrieren. Und du hast es angedeutet, die Entwicklung hat ja kein Ende. KI ist das neue große Stichwort. Auch KI wird irgendwann in die Unternehmen einfließen. Und das wird vielleicht auch irgendwann mal Prüfungsthema für uns. Aber da eben auch immer nicht in allen Feinheiten. Der Abschlussprüfer wird nicht derjenige sein, der hier jede Feinheit im Unternehmen bewerten kann und muss. Aber wir wollen hier eben als Ansprechpartner auf Augenhöhe zur Verfügung stehen und eben immer schauen, wie diese ganzen Veränderungen sich auf den Prozess der Jahresabschlusserstellung auswirken, um dann am Ende natürlich neben der Diskussion vieler spannender Themen auch immer einen testierten Jahresabschluss zu haben.
Ja, dann nochmal ganz herzlichen Dank, Hagen, dafür. Und wenn wir schon beim Ausblick sind, dann passt dazu ganz gut unser Tipp des Monats. Wir hatten in einer der ersten Podcast-Folgen uns mit dem Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung beschäftigt. Das wird aller Voraussicht nach auch Gegenstand der Prüfung durch den Abschlussprüfer werden. Und speziell dazu gibt es heute nochmal ein kleines Update.
Der Praxistipp des Monats.
Durch die EU-Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen, die CSRD, werden mehr als 15.000 deutsche Unternehmen dazu verpflichtet, über die Nachhaltigkeit ihrer unternehmerischen Tätigkeit Bericht zu erstatten. Und zwar erstmalig für das Geschäftsjahr 2025 in ihrem Lagebericht. Durch die Richtlinie selbst werden große Unternehmen und Unternehmensgruppen in die Pflicht genommen, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Darüber hinaus ist es denkbar, dass sich diese großen Unternehmen zur Informationsbeschaffung an ihre kleinen und mittelständischen Zulieferer wenden. Bedeutet, auch kleine und mittelständische Unternehmen müssen auf Anfrage Daten erheben und bereitstellen können. Es ist ratsam, sich bereits jetzt mit den Anforderungen an den Nachhaltigkeitsbericht zu befassen, um Transparenz über die benötigten Daten und Informationen zu schaffen. Außerdem ist es wichtig, Klarheit über den Status quo in den als wesentlich definierten Bereichen zu gewinnen und sich messbare Ziele zu setzen. Anschließend gilt es, die Berichtsinhalte zu konkretisieren, Berichtssysteme und Prozesse zu implementieren und Verantwortlichkeiten festzulegen. Wenn Sie dies Schritt für Schritt angehen, sind Sie für die Nachhaltigkeitsberichterstattung gut aufgestellt.
Das war der Praxistipp des Monats.
Am Ende der heutigen Folge, Andreas, was gibt's beim nächsten Mal?
Nächstes Mal gibt es das Thema Gemeinnützigkeit und Non-Profit-Organisationen. Und da gibt es ganz viele spannende neue Entwicklungen und ich freue mich schon auf diese Folge.
Prima, dann nochmal ganz herzlichen Dank, Hagen. Danke, Andreas. Danke an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute mit dabei waren. Wie immer können Sie Details zum Thema der heutigen Folge nachlesen in den Shownotes zur heutigen Folge. Sie können uns gerne ein Feedback geben über unsere Website dhpg.de oder gerne per Mail an taxiert@dhpg.de. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal, Andreas hat das Thema schon genannt, wieder mit dabei sind und verabschieden uns für heute. Auf Wiederhören.
Das war Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht. Verpassen Sie keine neue Episode. Einfach unseren Podcast abonnieren und Praxistipps zu Steuern und Recht erhalten.